Ja, liebe Leute, willkommen bei der 8. Etappe der Rennrad-WG und heute am Mikrofon meine Wenigkeit, der Claude und der Roman aus Hüttigweiler im Saarland zugeschaltet. Und wir haben einen Special Guest, den Thomas aus Friedberg, und wir reden heute über die Wetternrunde an.
Hallo zusammen.
Hallo Claude, hallo Roman.
Ja, wir haben ein bisschen technische Probleme mal wieder. Diesmal nehmen wir über Skype auf, das ist was ganz anderes. Aber vor allen Dingen, wir sehen uns jetzt auch gegenseitig, weil wir haben sogar einen Videochat eröffnet. Vielleicht müssen wir demnächst auch mal eine Video-Rennrad-WG machen, aber heute nicht, weil ja, ich war noch nicht beim Friseur. Ansonsten, was habt ihr im Glas, Jungs?
Leer.
Wie leer?
Ich habe tatsächlich die Flasche bei mir auch leer. Ja.
Das gibt's ja gar nicht. Ich habe hier zumindest ein schönes Schwedenbier. Mariestads Export, natürlich ohne Alkohol, Lettöl, also mit ganz wenig Alkohol. Prost, darf ich mir leisten, weil ich nehme nur noch ganz wenig Schmerzmittel heute extra für den Podcast. Ja, und heute geht's nach Schweden zur Wetternrunde an. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was wir überhaupt heute so erzählen wollen. Und ja, mein Kopf ist voll, wir könnten im Grunde einen Podcast machen, der 5 Stunden dauert. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen lang. Und die Frage ist, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe heute? Und da habe ich mir so gesagt, natürlich nicht der, der schon 3, 4, 5 Mal mitgefahren ist, sondern eher der, der schon weiß, was die Wetternrunde ist und hätte vielleicht mal Bock mitzufahren. Und auch die Leute, die von der Wetternrunde noch gar nichts gehört haben. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht so ganz tief einsteigen und nochmal Gerds Oma erzählen, was die Wetternrunde überhaupt ist. Ist das so okay für euch?
Klar.
Klingt super, Claude. Fang an.
Klingt super. Okay, die Wetternrunde, einfach mal ganz kurz zusammengefasst, 300 Kilometer lang, einmal um den See, Start und Ziel in Mottala in Schweden. Der Wetternsee ist der zweitgrößte See in Schweden, neben dem Vänern. Und die Runde steigt nächstes Jahr 2020 zum 55. Mal. 1966 war die Erstausgabe. Und es gibt immer noch 2 Leute, zumindest war es dies Jahr so, die seit 1966 jedes Jahr mitgefahren sind. Ich war 10-mal dabei, will nächstes Jahr das 11. Mal dabei sein. Thomas, wie oft warst du da?
Ich habe es bisher auf 4 Runden geschafft.
Das heißt?
Und habe für nächstes Jahr die 5. Runde durchaus vor. Mal schauen, ob es in den Kalender reinpasst.
Also die 5. Runde, das heißt, du bekämst die Silbermedaille, weil man bekommt immer jedes Jahr eine normale Medaille, normal Bronze oder was auch immer. Und zur 5. eben dann die Silbermedaille, zur 10. die Goldmedaille. Und wie es dann weitergeht, weiß ich gar nicht so genau. Roman, du warst 1-mal dabei, richtig?
1-mal, letztes Jahr, ja, 2018.
Und jetzt mal ganz blöd, die meisten kennen dich ja schon, du bist Langstreckenfahrer und da fängt es ja bei 300 Kilometer überhaupt erst an. Wie kamst du denn auf die Idee, Wetternrunde anzufahren?
Ja, das ist sowas, was beim Langstreckenfahrer eigentlich in Palmarès reingehört. Gab da dann noch die zweite Geschichte, Skandinavia Loppet. Das ist so eine Zusammenstellung von verschiedenen Veranstaltungen in Skandinavien. Da gehört auch der Styrkebröven dazu. Trondheim Oslo, so ist das in Deutschland besser bekannt. Die Vänernrundern, das sind 500 Kilometer. Hier diese Geschichte mit Vetternrundern und es sind noch 2 oder 3. Man muss da in 5 Jahren 3 davon machen. Ja, dieses Jahr hat das verletzungsbedingt schon nicht geklappt, da irgendetwas anzugehen. Das war eigentlich so die Hauptidee. Und damit anzufangen an der Stelle, da war dein Blog entscheidend. Ja, weil sich das alles gut angehört hat und sind wir nach Schweden gefahren.
Ja, ist ja ein Traditionsevent, ja, der seit 1966. Und das hat ja schon, zumindest für mich, eine gewisse Faszination. Thomas, du warst ja jetzt schon öfters da. Woran denkst du? Was ist das ganz Besondere für dich an der Wetternrunde?
Was ist das ganz Besondere? Ganz ehrlich freue ich mich eigentlich, wenn ich denn dabei bin und auch die letzten Jahre, auf der einen Seite diese super Organisation, da ist es von vorne bis hinten, fühlt man sich einfach wunderbar betreut und kann sich wirklich auf das konzentrieren, worauf man Lust hat, und zwar das Fahrradfahren. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, die Übernachtung auf dem Mortala Z-Parken, Zeltplatz, die Leute, die man dort kennenlernt, einfach Menschen, das macht richtig Spaß dort.
Naja, also die Leute, die man kennenlernt, ganz ehrlich, das ist auch so für mich das der Hauptgrund eigentlich, was viele gar nicht wissen. Die Wettern-Rundern ist nicht nur mit die älteste Veranstaltung so jedermann Radmarathonmäßig in Europa oder vielleicht weltweit, sondern auch mit die größte. Die haben eine Kapazität von 20.000 Leuten, die da jedes Jahr mittlerweile auf die Strecke gehen. Mehr lassen die nicht auf die Strecke. Entsprechend sind die Events auch immer sehr, sehr schnell ausverkauft, beziehungsweise man muss sich vorregistrieren und dann an dem eigentlichen Tag der Anmeldung den Vorregistrierungscode innerhalb von ein paar Sekunden in den Rechner hämmern, um überhaupt eine Chance ha zu haben, dabei zu sein. Das hat bei uns bisher immer wunderbar geklappt. Nachher können wir noch ein bisschen erzählen, was man genau tun muss. Aber genau das ist es. 20.000 Fahrer, die da alle einmal um den See wollen an diesem Wochenende, die sich dann alle irgendwo in dieser kleinen Stadt Motola hat, glaube ich, so um die 35.000 Einwohner, da sind halt nur so bescheuerte Leute da wie ich auch, ne? Also alle haben irgendwo was am Sträußchen. Roman, du lachst.
Ja, ist richtig. War eine grandiose Woche dort. Also ich habe da auch ja, einige Leute kennengelernt. Möchte das nicht missen. Von dem einen ja, ehemaligen Schullehrer, der irgendwo auf die 70 zugegangen ist, bis zu Leuten in meinem Alter letzten Endes. Und ja, es war eine schöne Gemeinschaft auf dem Campingplatz.
Und ich finde eigentlich auch gerade diese Gemeinschaft und dieses, was Roman gerade sagt, das von bis, wer da alles dran teilnimmt, dieses ja fast großartiges Familienevent, das macht es einfach so besonders bei der Vetternrundern.
Ja, das stimmt, denn eigentlich, dass du siehst, Leute, da denkst du, die wären noch nie auf dem Fahrrad gesessen. Menschen, die auf einem, keine Ahnung, 50 Jahre alten Fahrrad mit ungeölter Kette rumfahren. Oder ein, das ist die Krönung, das ist einer von den, wie heißen die, nicht Veteranen, sondern die schon von Anfang an dabei waren, die Pioniere heißen die. Das sind, glaube ich, jetzt noch zwei Stück dieses Jahr dabei gewesen, die alle 54 Events mitgefahren haben. Und dann ist der eine, das ist der Stig Larsson oder Lappen nennen sie ihn. Der Lappen, der fährt ja mit einem Zweigang Husqvarna-Fahrrad von vor über 50 Jahren in Glocks und mit Jeans. Und ich habe bei dem mal so in das Körbchen reingeguckt, wo er auch ein Radio und sowas drin hat. Da hat er eben dann Wollhandschuhe und eine Wollmütze. Das ist schon hochinteressant. Und beim ersten Mal vor 10 Jahren, da habe ich noch bei fast jedem Depot gehalten. Und dann habe ich den, glaube ich, fünfmal wieder überholt. Ja, den erkennst du auch sofort. Der hat aber dann auf seinem blauen Helm so einen roten Stoffbuschel oder irgendwas da oben drauf. Ja, also den sieht man. Und ich dachte nur, ey, das kann ja nicht sein. Hast doch eben vorhin überholt. Jetzt ist er schon wieder vor dir. Der fährt, glaube ich, durch. Und es gibt da also echt Leute, von denen du gar nicht glaubst, dass die um diesen blöden See fahren können. Und das tun die einfach. Und das ist auch, glaube ich, dieses, was ich mir so gesagt habe. Also wenn die das können, dann schaffe ich das auch. Egal was passiert, irgendwie kommt man da schon rum. Ja? Es gibt Leute, die trainieren ganz viel, es gibt Leute, die trainieren weniger, aber irgendwie schafft man es immer, ne?
Definitiv. Und spätestens, wenn man auch mal zwischendurch einen Hänger hat, dann kommt irgendwo mal ein Depot um die Ecke, wo man sich ausruhen kann, wo man sich verpflegen kann. Oder man sieht dann irgendwelche Schweden in ihrer finnischen Sauna am Straßenrand sitzen und dir zujubeln. Das gibt dann auch immer noch mal richtig Power.
Ja, nachts nackt in der finnischen Sauna neben diesem Holzfass da mit heißem Wasser und saufen sich die Hucke voll und feuern uns das an. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ja,
Definitiv, ja.
Thomas, hast du Bock, uns einfach mal so um den See zu führen, so um mal zu erklären, was uns da erwartet?
Ja, gerne, natürlich, klar. Also, für die geografisch Bewanderten unter uns, Motala liegt auf der östlichen Seite des Vetternsees im oberen Drittel und wir folgen dem Verlauf der Straße im Uhrzeigersinn. Grundlegend kann man sich das hier vorstellen. Jeder von euch vielleicht kennt das Thema RTF, Radtouristikfahrten. Da gibt es immer alle ein paar Kilometer halt eben Versorgungspunkte und genauso ist das hier auch. Das ist eine riesengroße RTF. Im Schnitt kann man davon ausgehen, dass alle 40 bis 50 Kilometer auch ein Versorgungsstand ist. Dort sind auf der einen Seite überall Wasser und Getränke zu bekommen, Notfallverpflegung, technische Versorgung und dann je nachdem, an welchem Standort man ankommt auf den 300 Kilometern, auch teilweise warme Mahlzeiten. Und da würde ich mal ganz gerne durchgehen. Wir haben ab Motala haben wir insgesamt 9 Stationen, an denen wir vorbeikommen, bis wir wieder in Motala sind.
Ich
Und
dachte
die ersten
10, aber ist
kommen
egal,
relativ.
vielleicht habe ich mich verzählt.
Du hast dich verzählt, weil
Gut.
du hast Espa ganz oben mitgezählt. Das ist aber nur eine Zeitnahme.
Nee, aber ich dachte, das ist Wasserdepot. Aber das ist ja okay. Alles gut.
Okay, gut. Also die offiziellen Stellen sind 9 und der Claude hat es schon angemerkt. Hier gibt es noch ein kleines Geheimnis, das verraten wir euch auch gerne an dieser Runde. Fangen wir an. Nach 47 Kilometer kommen wir in Ödeshög durch. Die 47 Kilometer haben wir relativ schnell eigentlich normalerweise erreicht. Dort gibt es die Möglichkeit, halt eben Getränke, medizinische Versorgung zu bekommen, die normalen Sachen, ein bisschen Banane und solche Geschichten. Danach geht's weiter nach Ölmstad. Das sind
Darf
dann.
ich kurz einhaken?
Ja, bitte.
Also für mich ist diese erste Strecke Motala bis kurz vor Ödeshög, das ist so für mich so um fürs geistige Einrollen. Da bin ich auch noch gar nicht so locker und muss mich so ein bisschen ans Gruppenfahren gewöhnen, beziehungsweise auch ans Aufpassen, dass man, ja, muss echt konzentriert fahren, gerade wenn es vielleicht noch dunkel ist. Und irgendwann kurz vor Ödeshög geht es dann rechts ab. Ja, und dann sind es vielleicht noch 2 Kilometer bis zu diesem ersten Depot. Und das ist für mich so diese Abbiegung nach rechts, wo ich weiß, jetzt kommt gleich dieses erste Depot, ist so für mich mental so der erste Milestone, den ich abhake und sag hier, ja, wenn ich jetzt hier bin, so, dann habe ich das erste Stück für mich abgehakt im Kopf.
Ist nachvollziehbar, ist man auch die ersten beiden bösen Wellen hochgefahren, da ist man warm.
Das stimmt, ja. Weil Wellen, vielleicht ganz kurz dazu, während wir uns jetzt um den See bewegen, Wellen hat es da ganz viel. Die Wetterrundin hat so um die 1700 Höhenmeter. Und das spielt sich alles so, glaube ich, ja, mit dicken Daumen zwischen 100 Meter über normal Null und vielleicht 250 Meter über normal Null. Also es geht immer nur hoch, runter, eigentlich so ein richtig welliges Terrain, ne? Mit ein paar bösen, zornigen Huckeln zwischendrin.
Richtig, man kann das vielleicht so auch von der Länge und der Zahl der Höhenmeter ist es vergleichbar mit Mailand San Remo, nur es ist mehr Wind. Je nachdem, einmal hat man immer Rückenwind und einmal immer Gegenwind. Habe ich selbst so erlebt, hat man mir sagen lassen.
Ja,
Habe mir gesagt.
Mailand San Remo, sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, gestern war in Yorkshire das Elite-Weltmeisterschaftsstraßenrennen, was ja auch fast so lang sein sollte wie Mailand San Remo. Das haben die jetzt noch ein bisschen verkürzt gehabt auf, glaube ich, 262 Kilometer mit, ich glaube, so um die 3500 Höhenmetern. Tough shit, vor allen Dingen bei diesem ganzen Wind und dem Regen. In Yorkshire, was die Profis hatten, viele werden es im Fernsehen gesehen haben. So ein Kackwetter, möchte ich mal sagen, kann man auch in Schweden haben. Muss man nicht. Also, die letzten 2 Jahre haben wir super gutes Wetter gehabt. Aber wenn man Pech hat, kann man sich auch bei so einem Wetter ganz schön die Zähne an so einem, an der Umrundung ausbeißen, ne?
Ganz klar.
Ja. Thomas, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen vorhin.
Kein Thema, alles gut, aber du kannst davon ausgehen, also ja, das Wetter, es kann auch mal 150 Kilometer nur im Regen sein, haben wir
Ja,
alles schon erlebt.
hat dann, ne?
Gut, also, wie ihr gerade mitbekommen habt, wir haben uns moralisch eingefahren nach 47 Kilometern ungefähr, sind in Ödeshög, da fahren wir ja mal vorbei und dort hat man dann auch schon bis nach Ölmstad, was die nächste Station ist, durchaus immer mal wieder die Möglichkeit, rechts einen Blick auf den See zu erhaschen, was auch immer sehr, sehr schön ist. Gerade wenn man dann in den Morgenstunden unterwegs ist, die Sonne geht hinter einem ungefähr auf, im östlichen Bereich oder links hinten und da freut man sich einfach, da geht das Herz entsprechend auf. Ölmstad selber haben wir nach Pi mal Daumen 35 weiteren Kilometern erreicht. Auch hier wieder normale Verpflegung, nichts Besonderes, aber was man halt eben so als Radfahrer auch generell braucht.
Wenn man anhalten möchte, aber vielleicht ganz kurz auch hier wieder einhaken, zwischen diesen beiden Depots irgendwo, bei wie viel Kilometer weiß ich gar nicht genau, liegt Crenna, das ist die Zuckerstadt. Und durch Crenna durch, das sind vielleicht so 1,5 bis 2 Kilometer, haben wir Pavé. Ja, also das ist dann schon vor allen Dingen, wenn es dunkel ist, für mich das erste Mal auch, ich hatte ein Alufahrrad damals mit Alurahmen, da bin ich schon durchgeschüttelt worden. Also es war mir nicht bewusst. Also wenn ihr seht, Grenna, Zuckerstadt, denkt dran, da gibt es Pavé, ist ganz nett da durchzufahren.
Bei
Genau.
Kilometer 73, so 10 vor Ödeshög. Also sollte man vielleicht auch aufpassen. Ich hatte da vor mir in der Gruppe Ja, zwei, drei Leute, die hatten da direkte Effekte, wie das auf das Minibarree drauf gefahren sind. Ja, ist also in jeder Hinsicht Aufmerksamkeit geboten, sowohl ja, touristisch wie auch auf das, was direkt um einen rum passiert.
Ja, und ich glaube, irgendwann so kurz nach Ölmstad, ich weiß gar nicht genau wann, ist da noch so ein blöder Hügel, so ein richtig zorniger Backen oder was auch immer. Kaxholmen heißt das Dorf, was da neben dran ist. Da geht's richtig kacke den Berg hoch, deswegen auch Kaxholmen. Wo ich mir immer denke, oh, schöne Scheiße, wenn ich da oben bin, dann ist fast gut.
Völlig richtig.
Gut, und dann geht's weiter Richtung durch Husqvarna durch und dann eine schöne Abfahrt runter Richtung Jönköping, richtig?
Genau, dann geht es runter nach Jönköping, die nächstgrößere Stadt überhaupt am, oder die überhaupt die größte Stadt am Vätternsee gelegen. Da ist auch, ja, ist halt eben eine Stadt durchfahrend. Da kommt es drauf an, je nachdem, wann man da so durchfährt, sieht man vielleicht den einen oder anderen Feierwütigen, der noch zur Party geht oder auch von der Party wieder kommt. Aber nichtsdestotrotz, die sind alle freundlich, freuen sich über die Leute, die da durch die Stadt durchfahren. Gibt es auch nochmal wieder ein entsprechendes Depot und diesmal auch mit mehr Möglichkeiten. Das heißt, es gibt diesmal dann auch warmes Essen zum Beispiel. Und wenn ich mich sogar recht entsinne, kann man sich dort, wenn man möchte, auch schon eine Massage geben lassen. Claude, das
Das
kennst du,
richtig, das
glaube
ist
ich, oder?
korrekt. Ja, ich habe mir damals keine geholt, aber ich weiß es noch. Also jetzt in Jönköping ist man in irgendeiner Eissporthalle. Bis vor 2, 3 Jahren war meine anderen Halle. Und als ich damals in Jönköping 2010 angehalten habe, das war das einzige Mal, als ich da angehalten habe, da war es noch eine andere Halle. Und da sind Tino, mein Freund, und dessen Bruder, der Veit, zur Massage gegangen. Und ich saß da mit anderen zusammen. Und das habe ich heute noch im Kopf. Also ich habe da die ersten 100 Kilometer so im Sack gehabt und denke, boah, das war schon geil. Und dann spielte Lena Satellite, die hatte damals gerade einen Grand Prix gewonnen und die Schweden fuhren auf den Hit total ab. Und dieses Lied spielte halt da richtig laut in dem Depot in der Halle. Und das ist mir wie heute noch im Kopf irgendwie. Schon cool.
Also ihr seht, der Claude schwärmt absolut für die Vätternrundern und kann sich an jede seiner Runden erinnern.
Ja, also wenn ich jetzt vielleicht, bevor wir weiterfahren von Jönköping, dann vielleicht noch eine andere Anekdote. Ich kann mich nicht mehr genau an das Jahr erinnern, aber irgendwann hatten wir einen Sänger bei der Vätternrundern im Vorprogramm, Måns Zelmerlöw, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, den kannte damals keiner, zumindest außerhalb von Schweden. Ich kannte ihn nicht, bin deswegen auch nicht aufs Konzert gegangen. Und er hat sich dann nach dem Konzert bisschen auch dann, er hat er Bock drauf gehabt, dann mitzufahren, und hat dann gesagt, nächsten Jahr bin ich dabei. Und er war dann auch dabei im Jahr drauf. Aber total geil, dieser Måns Zelmerlöw hat 2 Wochen vor der Vätternrundan, also dann wirklich dann mit unserem Startstand, hat der den Grand Prix gewonnen. Ja, also was die Lena damals 2 Jahre vorher gewonnen oder 3 Jahre, hat der dann gemacht. Das Lied hieß, glaube ich, Heroes oder sowas. Bringe ich in die Shownotes, aber dann, wir hatten dann wirklich einen Grand Prix-Sieger, der mit uns dann die Vätternrundan gefahren ist. War schon cool.
Aha. Die Vetternrundern ist für jedermann, also absolut.
Absolut. Ja, jetzt,
Gut.
und jetzt darf ich nochmal einhaken. Der Thomas sagt immer die Vetternrundan. Ich sage auch manchmal die Vetternrundan. Es das heißt aber Vetternrundan, auf Schwedisch zumindest. Die ganzen Deutschen sagen Vetternrundan. Der Wetternsee, V, Wettern, wie Watten ist das Wasser. Ja, und deswegen, also dann ist wie Viktor und nicht wie Viktor in dem Fall. Aber egal, also Vetternrundan in Schweden, Thomas.
Da haben wir wieder was gelernt. Super. Wir sind durch Jönköping durch und wir haben schon vorher von ein paar bissigen Anstiegen geredet. Nach Jönköping, weiß ich, geht es auch nochmal gut nach oben. Da sollte man auch wirklich ein bisschen ja, Anlauf geholt haben. Da kann man sich nochmal ein bisschen nach oben arbeiten, um Richtung Fagerhult zu kommen. Hier sind wir dann quasi auch schon wieder nördlich unterwegs. Wir haben in Jönköping den südlichsten Punkt der Tour erreicht. Und auch hier, wie Roman schon sagte, entweder hast du halt eben komplett eine Seite Rückenwind und dann die andere Gegenwind. Also hier dreht sich das Ganze dann für dich dann wieder.
Wenn du Glück hast.
Und wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, läuft der Wind einfach quasi vor dir her, wie du
Genau.
möchtest. Dann kommen wir bis nach Fagerhult. Auch hier haben wir dann nach 133 Kilometern, also sogar schon nach circa 30 Kilometern von Jönköping aus, die nächste Station. Auch hier normale Getränke, Wasser, Brot, so Milchbrötchen, so das Typische, was man so in Schweden bekommt. Bananen,
Blaubeersuppe.
Blaubeersuppe, solche
Oh.
Geschichten sind halt Und eigentlich fast überall mit dabei und auch nochmal, auch schon nach 133 Kilometer kann man sich durchaus auch eine Entspannung geben. Dann, genau, also auch hierzu fahrgeholt würde ich jetzt nicht so viel sagen. Der
Nö.
nächste Schritt, und das ist eigentlich auch ganz schön, die Strecke bis nach Joch, gut ausgebaute Straße, immer auch rechts und links Wald, auch relativ nett. Und immer rechts auch der Blick auf den See. Und gerade wenn man in den Morgenstunden fährt, ist das dann so morgens um 7 oder um 8, je nachdem, ob man dort ist, hat man dann auch mit ein bisschen Glück toll die Sonne schon im Blick. Kommt man bis nach Jo, und Jo ist mit 170 Kilometern, 171 Kilometern eigentlich auch wirklich ein schöner Mittelpunkt, wo man sich eine gute Pause gönnen kann. Gibt dann auch warmes und kaltes zu essen. Lasagne zum Beispiel, die hatte ich schon mal gehabt. Auch hier mal eine Anekdote von meiner ersten Vetternrundern. Ich hatte damals bei meiner ersten Runde gesagt, ich versuch's mal selbstversorgt mit Riegeln und Gels, was man so kam. Und ja, bei Kilometer 170, da hat dann irgendjemand den Stecker gezogen gehabt und ich durfte mal anhalten und habe mich mal an der Lasagne probiert und den Ausblick auf den See genossen für eine halbe Stunde. Und es hat echt Wunder gewirkt. Also von daher auch gerne mal die salzigen Gurken, ist übrigens eine typische Sache in Schweden, mal ausprobieren. Das gibt wirklich richtig wieder Power, um halt eben die nächsten 130 Kilometer noch zu überstehen. Gut, Jo sind wir durch. Weiter geht's halt eben immer noch nördlich dem Vetternsee folgend auf der rechten Seite bis nach Karlsborg. Auch dann die Strecke bis nach Karlsborg geht immer relativ nah auch am See lang. Hat man immer noch ein paar schöne Ausblicke. Und in Karlsborg angekommen sind wir dann schon bei Kilometer 204.
Darf ich einhaken? Darf ich
Bitte.
einhaken? Weil wenn man jetzt dann Richtung Karlsburg runtergeht, dann geht man, also fährt man mit 90 Grad auf das Seeufer zu und die Strecke geht dann links ab, das Depot geht rechts ab. Und dann manche fahren ins Depot und fahren von da dann weiter oder man fährt eben dann direkt durch, rechts, links ab am See entlang und dann fährt man wirklich direkt am Wasser entlang durch Karlsburg. Das finde ich immer wieder einzigartig, ganz toll.
Ja, und die Station ist auch neben dem alten Schloss oder der alten Burg angelegt. Auch da guter Platz, um mal ein paar Fotos zu machen, sich mit anderen auszutauschen, Pause zu machen. Definitiv. Und meistens, die meisten werden es auch am Tag erleben. Ein unheimlich schöner Platz, einfach um die Fahrt, was man bisher hinter sich hat, zu genießen, beziehungsweise sich auch auf die restlichen, ja, sagen wir noch 95 Kilometern vorzubereiten.
Ja, Thomas, du hast jetzt gerade gesagt, am Tage erleben, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, ist die Wetternrundern, die ersten starten ja abends um 19:30 Uhr, dann wird die ganze Nacht durchgestartet und ja, manche starten auch erst am Samstagmorgen. Also die meisten fahren durch die Nacht, wobei die Nacht in Schweden, in Motala am Wetternsee, sehr, sehr kurz ist. Es wird so, ja, gegen 11:30 Uhr wird's ja relativ dunkel, so wie die Nacht bei uns ungefähr ist. Und gegen 2 Uhr ist es fast schon wieder erträglich hell. Und ab 3 Uhr, wer ab 3 Uhr startet, muss gar keine Lampen mehr mitnehmen. Deshalb ist für mich die ideale Startzeit mittlerweile nach 3 Uhr. Aber ansonsten ist natürlich, wenn man so gegen 22 Uhr startet, fährt dann durch diese kurze schwedische Nacht. Dann ist man gerade so um Jönköping rum und fährt dann in den Sonnenaufgang rein. Das ist natürlich auch sehr, sehr genial. Also alles hat Vor- und Nachteile. Wenn man in der Nacht fährt, muss man eben Lampen und Reflektoren dabei haben. Wenn man ab 3 Uhr fährt, braucht man das alles nicht mehr. So viel kurz eingeschoben. Sorry, Thomas, dass ich schon wieder unterbrochen habe.
Gut, dann kommen wir weiter. Jetzt kommen die Depots etwas schneller teilweise. Da haben wir das nächste in Bovicen. Es ist ein kleineres Depot, wo einfach nur ein paar Getränke und auch ja, wie Milchbrötchen, Blaubeersuppe gereicht wird. Die typische, ich sag mal, die typische RTF-Verpflegung. Aber auch da ist man nach 20 Kilometern schon wieder dabei. Von daher, hier ist auch tatsächlich die Verpflegungsdichte ein bisschen dann der Länge der Tour angepasst, sodass man halt eben auch nicht mehr zu lange fahren muss, um dann nochmal Nachschub zu sorgen. Wenn wir in Boviken durch sind, dann machen wir nochmal einen längeren Rutsch bis hoch nach Hammersundet. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil kurz vorher haben wir die nördlichsten Punkt vom Wetternsee, ich habe mich versucht, es besser zu sagen.
Alles gut.
Vom Wetternsee geschafft. Und bei Hammersundet, da überqueren wir die großartige Brücke im Norden, die Hammersundet-Brücke. Dort auch immer wieder ein tolles Motiv für Fotos und für mich auch wirklich immer wieder ein Punkt, worauf ich mich freue, wenn ich die Brücke sehe und wenn ich drüber fahre, weil wir haben es gerade noch über die letzten Höhenmeter gesprochen. Da oben begegnen uns dann nochmal ein guter Teil der Höhenmeter. Also gerade dieses Wellige, was die Kollegen schon angesprochen haben, das findet sich dann auch wirklich relativ am Ende auf den letzten 50, 60 Kilometern nochmal wieder. Das kann dann schon nochmal gut Körner kosten. Aber nichtsdestotrotz auch Hammersundet rüber über die Brücke. Da ist dann rechts ein großer Parkplatz, auch gut versorgt. Alles Mögliche ist vorhanden, was man so halt eben für die letzten 50 Kilometer noch braucht oder knapp 43.
Also da vielleicht ein Tipp zu diesem Depot, wenn es da nach rechts rausgeht auf diesen Parkplatz der Schnellstraße, was wir gemacht haben, direkt vor dieser Einfahrt kann man das Fahrrad nehmen und einfach über die Leitplanke heben und dann steht man schon auf der Wiese und ist dann im Grunde ja auch schon im Depot. Und das sind so die besten Plätze, weil von da kann man richtig schön relaxen und auch schön über Hammersundet und über die Bucht und die Brücke rüber gucken. Ganz toll, also wenn man da steht, sagenhaft.
Genau. Und dann nach Hammersundet kommt eigentlich, ich würde sagen, für alle Wetternrundern Teilnehmer ja der wichtigste Punkt überhaupt, Medevibrunn. Ein kleines, niedliches Örtchen, wo man wirklich quasi von der Hauptstraße, von der Schnellstraße abbiegt, rechts in den Wald rein. Und nach ungefähr 200-300 Metern darf man dann gleich nochmal links fahren und steht auch nochmal vor der, ja, ich denke mal vor der teilweise am meisten herausforderndsten Rampe der Wetternrundern und da sich da nochmal hochkämpfen, wo dann morgens wie auch abends oder tagsüber die gesamte Dorfgemeinschaft steht in Medevibrunn und alle Teilnehmer nochmal richtig anfeuert und ein großartiges Örtchen. Und ich glaube, Klo, du kennst da einige Leute, die sich auch ein, zwei Tage vorher nochmal an der Straße bedienen. Magst du dazu was sagen?
Naja, also Medevibrunn, also der Anstieg, der ja, ist klein und zornig, aber wenn man eben dann schon 274 Kilometer in den Beinen hat, dann tut der ziemlich weh. Da fahren also die meisten relativ langsam hoch und wir bemalen da seit mittlerweile, ich weiß gar nicht, 5 Jahren immer die Straße und ja, jedes Mal wird es ein Stück länger. Also es sind schon so bestimmt immer so 50 Meter, die dann mit aller, mit den Namen von uns und von Leuten, die wir kennen, eben angepinselt sind. Das ist irgendwie ganz nett. Und ich muss also echt sagen, die Leute von Medevibrunn, die Anwohner, die sitzen da die ganze Zeit, ja, grillen, trinken Kaffee, essen Kuchen und immer diese Anforderung, dieses hey ja, hey ja, hey ja, wenn du da den Berg hochfährst. Ich finde das genial. Also Medevi ist mit das Schönste an der Wetternrundern, aber Medevibrunn muss man sich verdienen, weil was du jetzt so elegant weggelassen hast, Thomas, ist neben die Strecke zwischen Hammersundet und Medevi. Das ist so für mich die Strecke, die ich am wenigsten mag. Die geht an der Schnellstraße entlang. Die ist dann für den Kfz-Verkehr auf einer Spur gesperrt. Das heißt, es ist also nicht gefährlich unbedingt für Fahrradfahrer. Ja. Aber ja, man hat dann trotzdem so den Verkehr im Blick. Aber da ist es halt nochmal super wellig. Da geht es immer hoch und runter. Da ist man ganz schön am Japsen. Und dann weiß ich genau, wenn es dann irgendwann rechts abgeht Richtung Medevi, dann muss ich noch einmal diesen Hügel in Medevibrunn hoch und dann habe ich noch 25 Kilometer. Und die 25 Kilometer, wirst du bestätigen, ja, die gehen auch fast nur durch den Wald. Das ist ganz toll, aber auch da muss ich sagen, da sind dann fast nur noch Zombies unterwegs, denn auf den letzten 25 Kilometern, da sind alle schon richtig tot. Ja? Da findest du niemanden mehr, der dir noch großartig Windschatten geben will oder umgekehrt. Also alle schleppen sich irgendwie nur noch Richtung Ziel. Und dann ist ja dann irgendwann ja, weiß ich nicht, so 10 Kilometer vor Motana, wo man dann schon rechts dann wieder den See sieht und da, wo unser Campingplatz ist, da Setparken, die Varamon-Bucht. Wenn du das halt dann so im Blick hast und weißt, du hast jetzt noch 10 Kilometer, dann kannst du nochmal die letzten Kräfte wachrütteln. Das ist schon geil. Also wenn man es bis dahin geschafft hat, dann, ja, dann läuft's irgendwie, ne?
So ist es. Und damit hat uns auch der Claude quasi schon bis nach Mortala gebracht. Mortala biegen wir dann nach ein paar Abbiegungen durch das Gewerbegebiet, biegen wir unten auf die Promenade mit Blick auf den See ein und rollen, ich sag mal so, die letzten 500 Kilometer quasi ins Finish.
500 Meter.
500 Meter, ich habe es gerade verlängert, entschuldige bitte. Die letzten 500 Meter rollen wir quasi auf der Promenade nochmal runter. Da feiern sich alle, man sieht die Menge vorne eigentlich im Ziel sich freuen über Leute, die halt eben teilgenommen haben, über Leute, die Teilnehmer unterstützen. Man sieht, wie die Medaillen ausgegeben werden und einfach sich die Leute, viele fremde Leute sich, ja, in den Armen liegen und einfach freuen. Es ist großartig. Es ist immer wieder Gänsehaut-Feeling, dort anzukommen.
Mhm. Die Medaille bekommt man dann direkt vor Ort. Und dann kann man gleich sagen, es gibt was zu essen. Es gibt alkoholfreies Bier kostenlos für die Leute. Man kann sich an den See legen. Wir haben eine wunderschöne Wiese dann hinter der Expo, wo sie einfach alle hinflacken und ausruhen und echt einfach das genießen, dass sie da sind. Vorausgesetzt ist gutes Wetter. Wenn es regnet, macht man es natürlich nicht. Und man kann sich dann eine Urkunde ausdrucken lassen. Man kann sich auch die Datei nach Hause schicken lassen und zu Hause ausdrucken. Die Urkunde ist kostenlos. Man bekommt aber auch für umgerechnet 10 Euro einen schönen Holzrahmen, so in blau-gold gerahmt, also fast wie die Schwedenfahnen. Ja, und das, die 10 Euro gebe ich eigentlich jedes Jahr aus, was einfach schön aussieht. Roman, wie war es bei dir bei deiner Runde? Wie bist du durchgekommen? Wie ist gelaufen bei dir?
Ich höre da jetzt alles so mit ein bisschen Erstaunen und ja, ich habe kein einziges Depot von Ihnen gesehen, muss ich sagen.
Weil du bist ja Langstreckenfahrer, ne? Du 300 Kilometer ja. Sitzt du ja auf einer Arschbacke ab, ne?
Der Start war morgens so kurz nach 3. War eigentlich auch schon zu früh dort, habe mich dann dort in dem Startkanal ganz vorne hin auch orientiert. Durfte dann noch dort ein Live-Interview geben und hat dann dort dem Kerl dort gesagt, ja, so unter 9 Stunden, das wäre irgendwie schon richtig gut, das wäre so das Ziel. Habe ihm auch gesagt, ja, kein Depot anfahren, außer das Wasserdepot, über das haben wir noch gar nicht gesprochen.
Genau, das Geheimnis, genau.
Richtig, das ist das große Geheimnis und habe, ja, ich glaube, dass wir unterwegs, wenn ich so überreise, so knapp 10 Gel und ein paar Riegel, mit mehr war es nicht. Und ich hatte in den Flaschen Malto, also hinter Fagerhult ist das irgendwo Kilometer 145, nicht ganz die Hälfte, das steht also nur Wasser. Mhm. Da haben wir 5 Minuten gestanden. Ich war dann im Zug drin mit Dänen, die auch richtig Zug auf der Kette hatten, muss man sagen. Wenn man in Hügel noch ein bisschen mehr, ein bisschen zöckiger gefahren wird, aber denen ihr Ziel war wohl Sub 8, waren eine Startgruppe hinter mir, das haben sie auch geschafft. Ich war dann in um die 8 Stunden, da kann man nicht unzufrieden sein. Da aber, ja, wenn sie da mitgezogen werden, ich bin da immer die Hügel hoch weggefahren, in der Hoffnung, einen zu motivieren, dass er mitkommt. Bersch runter, wärst schon von 10 Mann aufgerollt, das ist klar, da kannst du treten, so viel wie du willst. Aber ja, es war ein Erlebnis. Also in dem Tempo 300 Kilometer zu fahren, ja, das ist für jedermann schon sensationell. Das ist fast Renntrim.
Ja, absolut. Ich meine jetzt ungefähr 8 Stunden für die 300 Kilometer und wir reden jetzt hier von einer Bruttozeit inklusive der Pausen. Jetzt gut, deine Pause war nicht so lange. Ja,
aber ja, vor 5 Minuten Wasser voll machen, das Pulver reinschütteln, weiter.
Aber ja, sind wir mal, ich meine, jeder kann ja die Wetternrundern fahren, wie er möchte, ja, aber wenn man schon über Zeiten redet, dann sollte man eigentlich wirklich von der Bruttozeit reden, weil ich kann natürlich locker einen 35er Schnitt fahren, wenn ich in jedem Depot eine Stunde Pause mache. Ja, weil wenn ich den 35er Schnitt fahren möchte, ohne Pause ist das eben ein ganz anderes Kaliber. Ne? Also ja. Von daher, Bruttozeit wenn man sagen will, ich möchte eine Sub 10, eine Sub 9, eine Sub 8 fahren, dann reden wir von Bruttozeiten, nicht von Nettozeiten. Aber eigentlich ist es egal. Es gibt ja zwar eine Zeitnahme bei der Wetternrundern, also jeder hat da so einen Transponder-Chip oben am Helm, das ist so ein ganz kleiner Aufkleber mit so einem, wie heißen die, Thomas, NFC-Chips oder wie heißen die? Oder RFID? Oder?
Ja, das müssten glaube ich RFID-Sachen sein.
Genau, ja, also ganz klein, ganz leicht, ja, die, man fährt da nur an so Säulen vorbei und die piepsen dann, das geht wunderbar. Also man hat eine Zeitnahme, aber es gibt keine offizielle Siegerliste. Ja? Mittlerweile ist natürlich jetzt die Technik auch so weit, dass es irgendwelche Programmierer gibt, die die Datenbank der Wetternrundern anzapfen und sich dann natürlich die Zeiten von allen rausziehen. Dann gibt es inoffiziell doch Siegerlisten irgendwo. Das ist halt so, aber eigentlich fährt ja jeder für sich und das Wichtige ist, dass man rumkommt. So die beste Zeit, die jemals gefahren wurde, ich muss jetzt lügen, liegt so irgendwo bei 6 Stunden 37, glaube ich. Das war von Francesco Moser, also der ehemalige Radprofi, in, ich glaube, 1977. Und das ist eine Zeit, die bis heute noch jagen. Und das wird meistens von, ja, Profi, Halbprofi-Teams, ich weiß gar nicht genau, die ganz besondere Zeitfenster haben, die starten samstags mittags, ja, also um 12 Uhr in Motala, wo alle anderen schon auf dem Weg sind und dann geben die in ihren Gruppen Vollgas, so wie ja, Tour de France oder noch mehr. Und vielleicht, was jetzt auch nicht alle wissen, 20.000 Teilnehmer, die muss man ja erstmal auf die Strecke bringen. Und das machen die in sogenannten Wellen. Und alle 2 Minuten geht ein Startblock raus. Wenn man jetzt sagt, man hat eine Startzeit von 3.28 Uhr in der Früh beispielsweise, dann ist man ja vielleicht um 14:15 oder 14:50 irgendwann da. Und es gibt 3 Startblocks und es wird immer angezeigt, welche Startzeit gerade jetzt aufgefüllt wird. Ne? Und dann füllt sich immer ein Startblock auf, einer steht schon da und einer startet gerade. Und alle 2 Minuten geht dann so eine Welle raus mit 80 Mann sind das, glaube ich. Thomas, erinnerst du dich, was ist das ganz Besondere am Start?
Das ganz Besondere ist, gerade wenn du dann schon in dem Block stehst, der aufgestellt ist, aber noch wartet. Du siehst auf der einen Seite die Mannschaft vor dir, die 70 bis 80 Starter, die jetzt dann wirklich losmachen und Heya rufen und klingeln und allem drum und dran. Aber auf der anderen Seite siehst du auch die Leute dann neben dir, die quasi in ihren Startblock gerade einrollen, so und guckst in so nervöse Gesichter manchmal, glückliche Gesichter, dass es dann doch mal endlich losgeht. Und selber hast du so auch so dieses, oh ja, jetzt geht's langsam los. Und jetzt, das ist einfach so ein kribbelndes Gefühl. Und wenn dann halt eben dann doch dein Block aufgerufen wird und dann runtergezählt wird, teilweise werden ja dann auch noch die Namen derjenigen, die in den Blöcken stehen, vorgelesen. Und wenn du dann deinen eigenen Namen vielleicht hörst, ja, das ist einfach großartig. Und dann plötzlich öffnet sich der Block und das Motorrad und da kommen wir vielleicht auch gleich mal dazu, wie kommen wir aus Motala raus. Es ist eine geführte Ausfahrt aus Motala raus, vorneweg, glaube ich, 1 oder 2 Motorräder, die die Gruppe rausführen, die über die Straße. Das heißt, die ersten 2, 3 Kilometer in Motala und dann halt eben raus auf die in die Dunkelheit in unseren Fällen oder halt eben dann morgens im Hellen. Wird dann im geschlossenen Verband rausgefahren, dann Ortsausfahrt, Motala biegt das Motorrad ab und die Strecke ist frei und man kann das einfach genießen und die 300 Kilometer auf sich zukommen lassen.
Man kann es ganz einfach genießen, das ist schon lustig gesagt. Also schön, wie du das so geschildert hast, wenn man im Startblock steht. Ich habe dann auch eine gewisse Anspannung und ich denke mir aber jedes Mal, wenn ich da drin stehe, boah, scheiße. Also erstmal hoffentlich schaffst du das, aber ich frage mich auch immer wieder, warum machst du das überhaupt? Ja, ich meine, warum machst du das? Ne? Und dann fahre ich die 300 Kilometer und denke mir dann, ganz oft kommst du mir in den Kopf so, ey, warum machst du so einen Scheiß? Und wenn du dann im Ziel bist, denkst du, ja genau, ja, ich so geil, ich weiß genau, warum ich das mache. Und entsprechend motiviert meldet man sich dann auch wieder fürs nächste Jahr an und freut sich, wenn man einen Startplatz bekommen hat. Ja, und einen Tag später fängt man an und sagt so, warum machst du das überhaupt? Ja? Und dann geht es noch ins Training und dann denkst du mir so, oh, ey, muss ich das unbedingt? Also es ist so echt bei mir immer im Kopf so ein Auf und Ab. Ich frage mich immer, warum mache ich das? Ja? Aber ich mache es, weil es eigentlich geil ist. Das ist es.
Genau richtig, weil es einfach richtig viel Spaß macht.
Ja, und jetzt ist Roman hat ja schon gesagt, er ist damit mit einer schnellen Gruppe unterwegs gewesen. Ganz am Anfang, das geht dann eben Motala mit dem Motorrad raus und erstmal auf diese Hauptstraße. Viele Straßen sind übrigens gesperrt, aber nicht alle. Aber man hat in Schweden sowieso ganz, ganz wenig Verkehr, vor allen Dingen auch nachts, ja, und dann ist ja auch Wochenende. So viele Autos sind da gar nicht, aber ein bisschen aufpassen muss man natürlich schon. Aber wenn es jetzt darum geht, in Gruppen fahren und Windschatten fahren, ich persönlich mache das gar nicht so gerne, weil es dann noch, vor allen Dingen je länger man auf der Strecke unterwegs ist, ist es schon sehr gefährlich, glaube ich, weil man immer hoch konzentriert sein muss. Und dann sind natürlich dann viele Schweden in Gruppen unterwegs, die haben das ganze Jahr trainiert. Die fahren dann teilweise Belgien Kreisel, die lassen dann da auch keinen rein. Ja? Trotzdem sammeln sich dann hinter denen, die zusammenfahren, noch vielleicht 20, 30, 40, 50 andere Leute, die dann wie in so einem Lumpensammler mitfahren. Und das Ganze geht auf die Gruppe dann wie so ein Ziehharmonika auseinander und wir zusammen. Die Gruppe tritt ganz schnell, dann wird wieder aufgehört zu treten. Da braucht man so viel Konzentration, dass ich eigentlich meist lieber alleine fahre. Geht das euch auch so?
Nein.
Nein.
Mir auch nicht. Also ich bin da bei dir. Man muss aufpassen, gerade weil man einfach auch mit unheimlich vielen Leuten unterwegs ist, die man nicht kennt. Das heißt also halt eben, es macht einen Unterschied, ob ich mit meinen Buddies meine Sonntagsausfahrt mache oder ob ich halt eben hier bei so einem offiziellen Event unterwegs bin, wo ich einfach auch das Fahrkönnen meines Vordermannes und auch der Leute hinter und neben mir nicht einschätzen kann. Mhm. Aber Tatsache, genieße ich das schon, wenn man eine gute Gruppe erwischt hat und so wie Roman ja schon erzählt hat, man stimmt sich dann einfach auch in der Gruppe ab und das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt, soweit man das kann, wie man fahren möchte und passt dann halt eben auch ein bisschen gegenseitig auf. Also Tatsache, ich fahre sehr gerne in der Gruppe und nutze das auch gerne, aber ich gebe auch dir recht, lieber etwas Platz lassen, als halt eben wirklich auf den letzten Millimeter ranfahren.
Mhm. Ja, und ich meine, ich habe jetzt auch gerade ja den Unfall hier mit dem Auto in Deutschland hinter mir und also ich glaube, so einen schweren Sturz in Schweden, fern der Heimat und dann vielleicht noch irgendwo mit Knochenbrüchen etc., das möchte ich gar nicht erleben. Aber dennoch, klar, ich meine, Gruppe fahren, das machen viele ganz gerne, aber ein Tipp, so ja vielleicht an die Anfänger der Wetternrundnahmen, man fährt dann eben mit dem Motorrad raus, ist dann auf der Hauptstraße und alle ballern los, so schnell sie können. Also erstmal ist dieses Losballern, so schnell man kann, auf 300 Kilometer am Anfang vielleicht gar nicht so das Beste. Und vor allen Dingen, wenn ich eine Gruppe finden will, die ungefähr so mein Tempo fährt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dass ich zumindest dann noch gut irgendwie im Windschatten mitkomme, das schaffe ich nur dann, wenn ich zulasse, dass die Gruppen mich auch überholen. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte einen 30er Schnitt fahren in Gruppe, ja, und fahre dann aber selbst die ganze Zeit 30, dann wird mich keine Gruppe überholen, die auch 30 fährt, ja, sondern vielleicht welche, die 35 fahren, das ist zu schnell, ja. Und ich überhole natürlich ganz viele, die langsamer sind, ja. Aber Leute, die mein Tempo fahren, die treffe ich gar nicht. Und das ist jetzt egal, ob ich mit dem Rennrad unterwegs bin, mit dem Trekkingrad, mit dem Mountainbike oder auch irgendwie mit dem Damenfahrrad. Ja, das ist immer so. Also ich werde das nie vergessen, meine zweite Wetternrundan in 2011, da habe ich die Margit dabei gehabt, das eine Arbeitskollegin von mir, ehemalige Chefin sogar, die fuhr mit dem Trekkingrad und dann zwei Arbeitskollegen, den Jörg und den Gregor. Jörg war so mein Tempo, der fuhr immer mit mir mit und der Gregor war halt langsam im Rennrad unterwegs und ja, jeder fuhr so seinen Stiefel. Wir beiden, also Jörg und ich, fanden kaum Leute, die unser Tempo gefahren sind. Dafür haben wir viele langsame Rennradfahrer überholt, so wie der Gregor gefahren ist. Ja, der fand aber in seinem Tempo auch keine. Und wir haben alle ganz viele Treckenfahrer da überholt. Und Margit auf dem Treckenfahrrad sagte, boah, ich habe gar keine Treckenradfahrer gesehen. Ja klar, weil alle waren in ihrem Tempo unterwegs. Ja, also darauf achten, einfach mal, wenn man sieht, man braucht eine Gruppe und man braucht Windschatten, Fahrt rausnehmen und warten, die Gruppe kommt irgendwann. Und wenn es eine Viertelstunde dauert, irgendwann kommt eine Gruppe. Und wenn eine Gruppe kommt und dann fährt man vielleicht ein bisschen schneller und merkt, okay, die Gruppe ist vielleicht für mich doch ein bisschen schneller, dann kann man wieder abreißen, lassen wir auf die nächste.
Ja? Ich sag mal so, ich habe das ähnlich gemacht, mit einer noch ein bisschen verfeinerten Herangehensweise. Ich habe ein Leistungsmesser am Rad. Und ich weiß, was geht über, sage ich mal, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, acht Stunden oder noch mehr vom NP her. So, und ich bin dann vorne rausgefahren, habe gleich gemerkt, Startprobe da, 3:02 Uhr. Da konnte ich einen in Schlepptau nehmen, der hat aber nur gelutscht bei mir. Das war mir also klar, das geht nicht lange gut. Bin dann aber so 5 bis 10% von dem weggeblieben, was der Leistungsmesser, was ich kann. Sagen wir mal so, und hinter dem ersten Depot irgendwo kamen die Dänen von hinten im Zug. Und so wie die gefahren sind, habe ich gleich gesehen, A, die können Radfahren und B, da musst du ran. Das hat da 10 Kilometer dann richtig wehgetan, weil ich statt den andere Leute sagen, dann im Fernsehen Postabgang fast verpennt hätte. Aber wie ich dann dort mal dran war, war es gut. Und wie die dann gesehen haben, letzten Endes, das ist dann das andere, dass hinter Ölmstadt, bevor es die Abfahrt runtergeht nach Schönköpping, geht es ja auch richtig hoch. Dort ist einer der längsten Anstiege und da bin ich den das erste Mal weggeholzt. Und nach der Abfahrt von Schönköpping kam dann irgendwann die Frage von einem von den Dänen, willst du nicht hier im Zug mitfahren? Weil die auch erkannt haben, ja, was da los war. So, und haben wir dann schön zusammengearbeitet. Dann hat das gepasst.
Das ist schön, ja. Wenn du natürlich dann im Grunde nur hinten dran hängst und kannst nicht bei der Arbeit mitmachen, dann passt das natürlich nicht richtig gut. Aber ja, wenn du so eine Gruppe findest und dann auch ein Rad von mir, ich meine, wir haben diese neuen Depots plus Wasserdepot, wo man anhalten kann. Aber man hat natürlich dann auch die Rückentaschen voll mit eigener Verpflegung. Und was dir natürlich passieren kann, da ist eine schöne Gruppe, die dein Tempo gefahren ist, und dann kommt das nächste Depot und dann fahren die raus. Dann musst du dich entscheiden, fahre ich mit raus bei diesem Depot und hänge mich wieder an die Gruppe dran, wobei du natürlich nicht weißt, wie lange die Pause machen. Oder sagst du, okay, ich fahre erstmal weiter und es kommt vielleicht eine andere Gruppe. Oder aber ich fahre weiter, nimm ein bisschen was raus und denk mal, dass die Gruppe, die gerade abgefahren ist, mich auch wieder überholt. Ja? Also da muss man halt schon gucken. Beziehungsweise andersrum, wenn du jetzt gerade eine schöne Gruppe hast und du würdest jetzt gerne, keine Ahnung, in Karlsborg ins Depot fahren, hast aber noch genügend Gels und Riegel und sonst irgendwas in der Tasche und die Gruppe, die dir gut gefällt, fährt aber jetzt in Karlsborg nicht ab, sondern weiter, dann bleib einfach dran. Ja, also da muss man einfach ab und zu geben. So ein fester Plan, ich möchte hier raus und dort raus, das funktioniert nicht. Da muss man sich ja sowieso reinfühlen während der Fahrt, wie es einem gerade ist und mit wem man zusammen fährt.
Da geht's. Deine Worte sind absolut richtig, wenn es darum geht, halt eben auch eine schnelle Zeit herbeizufahren. Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig bei der Vetternrunde, es gibt sehr, sehr viele Leute, die es einfach die Fahrt nur für sich genießen. Und auch da jedem quasi sein Tempo sollen sie, darf jeder fahren und soll auch jeder fahren und einfach auch die Depots genießen. Da haben wir uns auch sagen lassen. Und ich glaube, Claude, du weißt es von deinen ersten Runden. Da geht durchaus auch die Post ab mit teilweise Live-Fernsehen, Interviews und Übertragungen und auch wirklich die Leute feiern sich schon während der Tour. Von daher, ob das jetzt alles eine 8 Stunden, 9 Stunden oder was auch immer ist, hat jeder so seine eigenen Ziele. Ich kenne auch viele Leute, die einfach nur die Runde machen. Sie sind lange unterwegs, das ist richtig. Sie genießen die jeweiligen Depots, haben dort eine gute Zeit und treffen auch wieder unheimlich viele Leute, die genauso viel Spaß an der ganzen Sache haben.
Ich gebe dir vollkommen recht.
Völlig richtig.
Ich mein, die Wetternrundern ist ja jetzt nicht unbedingt ein billiger Spaß. Ich weiß gar nicht genau, so um die 160 Euro kostet die Startgebühr. Und man, was Roman vorhin sagte, nur am Wasserdepot anhalten, um sich 1,5 Liter Wasser abzuzapfen, das habe ich letzten 8 Mal genauso gemacht, ja. Aber ich habe weder diese schönen, leckeren Milchbrötchen noch sonst irgendwas gegessen. Es ist halt schon ein bisschen schade, aber das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, 2020 für meine 11. Runde, da werde ich auch wieder ein bisschen öfters anhalten. Da kommt mir das nicht auf die Zeit an, denke ich mal. Sag ich heute.
Ja, vernünftige Einstellung. Wäre für mich auch ein Ansatz, mit dem Rad dorthin anzureisen. Jetzt nicht in einem, sondern mehr in Etappen und dann dort in aller Ruhe jedes Depot mitzuholen oder das Ding mal mit dem Fixie zu fahren, das wäre auch vielleicht die interessante Herausforderung. Ich habe dort auf der Runde kein kleines Blatt gebraucht, sage ich auch. Also das geht mit dem Fixie, bin ich ziemlich sicher. Mir hat hinten auch 25 gereicht.
Geht mit dem Fixie, das glaube ich wohl. Ja. Also die Anstiege sind jetzt nicht so brutal, muss man dann gucken, wie man mit dem Fixie fahren kann. Das geht alles, ja. Übrigens, also ich fahre nächstes Jahr auch mit dem Fixie, aber mit dem Fixie, das ich im Rücken habe, diese Fixateur interne oder wie das heißt. Also, und da muss ich eh gucken. Momentan habe ich ja noch Schmerzen im Rücken und kann mich auch noch nicht richtig vorne zum Rennlenker beugen. Das wird sich bis dahin ein bisschen gegeben haben, aber ich glaube schon, dass ich dann allein aus diesem Grund schon Piano fahre. Und hey, dann fahre ich vielleicht bei jedem Depot raus. Beim ersten Mal, ich weiß nicht mehr genau, da haben wir 14 Stunden 39 oder irgendwas gebraucht. Da sind wir an allen Depots, bis auf das erste und das letzte, da haben wir nicht angehalten. Aber sonst war man in jedem Depot und das war auch ganz schön. Und dann im Jahr drauf habe ich noch an 3 oder 4 Depots angehalten. Und 2012, als wir dieses riesen Regenrennen hatten mit über 200 Kilometer Regen, so wie das in Yorkshire gestern war, da musste ich dann neben dem Wasserdepot auch nochmal in Hammersundet raus, weil ich mir zum zweiten Mal einen Platten gefahren hatte und hatte nur einen Schlauch. Dann musste ich mein Fahrrad komplett über diese Hammersundet-Brücke tragen, laufend, also wie so ein Zyklocrosser. Und dann da in Hammersundet ins Depot rein. Ich war super enttäuscht, dass da 5 Leute vor mir waren, die auch noch einen Defekt hatten, Kettenriss und sonst irgendetwas und ich nicht sofort bedient wurde, weil ich dachte ja da auch noch, dass ich in Bombenzeit fahren kann. Aber ja, hey, wenn sowas dann passiert und sowas abhaken, hätte ich dann dem Depot, statt Panik zu machen, lieber die Blaubeersuppe genossen und noch sonst was gegessen, dann wäre es auch gut gewesen.
Aber Claude, das ist vielleicht auch nochmal eine gute Überleitung zum Thema, was mache ich eigentlich, wenn ich eventuell einen technischen Defekt erleide während der Runde? Mhm. Also natürlich, jeder gut ausgestattete Radfahrer hat längstens einen Schlauch mal dabei. Man würde auch einen zweiten noch empfehlen, um sich selber helfen zu können. So das grundlegende Equipment sollte man dabei haben, wie eine Luftpumpe oder vielleicht der ein oder andere nimmt eine CO2-Kartusche mit. Das sind so die einfachen Sachen, die man dabei haben sollte. Ansonsten, wenn unterwegs was passiert, man schafft es vielleicht noch bis ins nächste Depot, dann wird einem auch in den jeweiligen Depots geholfen. Dort kann man entsprechende Ersatzteile nachkaufen oder wenn es dann eben wirklich, muss man eine kurze Justierung der Schaltung ist, auch das ist möglich. Und zum Thema Nachkaufen von Teilen, auch dort ist ja die Möglichkeit halt eben dann, glaube ich, zur Not per Kreditkarte zu bezahlen oder sogar im Nachgang gibt es eine Rechnung. Das ist alles da. Sollte unterwegs was passieren, gibt es auf der einen Seite natürlich die üblichen Notfallnummern. Das heißt also, wenn es wirklich mit Verletzten geht, ist das eine halt eben die klassischen 110-Geschichten. Ist es bloß ein technischer Defekt, wo man nicht weiterkommt, da gibt es dann die Möglichkeit, die Wetternrundern fährt in Servicewagen auf und ab. Da wird man dann gerne auch eingesammelt, wenn man nicht vor Ort helfen kann. Und ins nächste Depot gefahren und dort wird einem dann auch geholfen, dass man weiterkommt. Also auch hier eine Top-Organisation, sodass eigentlich so ziemlich es wenig Grund gibt, warum jemand seine Runde nicht abschließen sollte.
Genau, ja, und dann vielleicht auch dazu gleich im Depot, also wir haben alle Serviceleistungen, aber wir haben auch beispielsweise die Serviceleistung, dass man sich eine Plastiktüte geben lassen kann, wo man dann überschüssige Jacken, Bekleidung, sonst irgendwas reinstopfen kann, wird die Startnummer draufgeschrieben und man kann dann am nächsten Tag seine Klamotten, seine Tüte wieder in der Schule in Motala abholen. Das ist ein Service, der ist da ganz normal. Also von daher muss man sich gar keine Sorgen machen, dass man vielleicht mit zu wenig Klamotten losfahren muss. Also man kann auch immer wieder was abgeben. Generell, ich werde auch immer gefragt, ja, was muss ich denn anziehen auf der Wetterrunde? Und das ist natürlich total wetterabhängig. Also wir hatten schon, wie gesagt, 200 Kilometer Regen gehabt, nachts vielleicht 5 Grad. Tagsüber 15 und wir hatten auch schon ganz andere Temperaturen, vielleicht dann nachts 12 bis 15 und tagsüber 27. Also da steckt man gar nicht drin und da muss man eben die Tage davor gut die Wetter-App beobachten und da ein Tipp von mir, die heißt, die App heißt yr.no. Das ist eigentlich eine norwegische App für die Segler, aber die ist ja eigentlich sehr gut zu gebrauchen, was Wind und Temperatur betrifft. Nicht nur den Nordics, ich nutze die auch jeden Tag hier in Deutschland, die passt wirklich gut. Und dann natürlich, wenn ich in Motala bin und schaue mir die Tage davor immer wieder das Wetter an, nicht nur das Wetter von Motala anschauen, sondern auch um See rum, Jönköping, Jo, Hammarsundet, wo auch immer, weil der See ist halt schon relativ groß. Und ja, wenn die Wetter-App sagt, es regnet morgen Motala nicht, kann es woanders um den See rum natürlich schon regnen. Ne? Also von daher muss man da schon ein bisschen genauer gucken. Und je nachdem, wie dann jetzt mittlerweile die Wetter-Apps, die ja relativ genau sind, das Wetter vorhersagen, sollte man sich auch kleidermäßig eindecken.
Definitiv. Ja. Ich hatte da auch ein Erlebnis bei dieser Runde. 2018 war es ja drumherum wahnsinnig heiß für ja, diese geografische Breite. Es hat einen Tag geregnet, da bin ich auch richtig schön nass geworden, weil wir mit dem Rad unterwegs. Aber an dem Tag selbst war eigentlich klar, es ist warm, es ist trocken. Und ich dachte eigentlich, ich spinne kurz hinter Jö in dem Depot, weil die Straße nass. Und ja, wir fuhren dann dort für 3 Kilometer in leichten Nieselregen rein. Das ist alles uninteressant, hat nicht wehgetan, aber es zeigt, ja, dass das Wetter dort von Kilometer zu Kilometer sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und ja, ich weiß nicht, wo der Regen herkam, aber er war vorhanden.
Ja, ja, und was ja auch der Thomas vorhin auch schon gesagt hat, wenn wir jetzt runterfahren Richtung Süden von Motala Richtung Jönköping und wir haben Gegenwind, da muss man nicht automatisch damit rechnen, dass wenn man hochfährt, dann die ganze Zeit bis Hammarsundet dann Rückenwind herrscht. Auch das kann anders werden. Ne? Also von daher, es ist also Wetternrundan gerade wettertechnisch ist schon eine Herausforderung. Ähnlich wie das Wetter in Yorkshire. Auch da hätte es natürlich gestern ein bisschen besser sein können, aber englisches Wetter ist ähnlich wie das in Schweden. Man kann aber auch eben total viel Glück haben, wie die letzten zwei Rundans 2019, 2018, die wir hatten, wo es richtig, richtig gut war. Ja. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was zur Anmeldung. Was ich vorhin gesagt habe, die Plätze, die sind ganz, ganz schnell weg. Und zwar ist das muss ich gucken, am 23.10. um 19 Uhr ist die Anmeldung. Und da muss man innerhalb von vielleicht 20 Sekunden den Anmeldecode ins System, also in die Webseite eingegeben und auf Return geklickt haben, um überhaupt die Chance haben, dabei zu sein. Und diesen Anmeldecode, den bekommt man, indem man eine Vorregistrierung vornimmt. Und die Vorregistrierung, die ging dieses Jahr schon los, am, glaube ich, 17. Juni, direkt nach der Wetternrunde. Die läuft dieses Jahr bis zum 19. Oktober. Also es ist noch Zeit, wo man sich vorregistrieren kann. Das ist auf der Seite wetternrundan.se. Und da muss man auf der Seite My Pages sich ein Profil anlegen und dann kann man sich eben vorregistrieren für die Wetternrundern und auch da gibt es Unterschiede. Entweder tut man das als Einzelstarter oder man schließt sich einer Gruppe an. Und wenn man sich einer Gruppe anschließen möchte, braucht man eben diesen Anmeldecode der Gruppe. Und dann kann man einfach dann den Code eingeben und sich der Gruppe anschließen. Und dann muss man am 23.10. nichts tun, weil dann nur der Gruppenkapitän gefordert ist, den Anmeldecode pünktlich um 19 Uhr ins System einzugeben. Und wenn der das dann schafft, ist die ganze Gruppe zugelassen. Einzelstarter, ja, die bekommen ihren eigenen Anmeldecode und die müssen dann eben am 23.10. um 19 Uhr eben genau auch hellwach sein, um für sich alleine den Startplatz zu lösen. Also es gibt die beiden Wege. Ja, das kann man sich auch nochmal ganz genau durchlesen. Wir haben auch eine Wetternrundern-Gruppe, da kann man bei Facebook eine Wetternrundern-Gruppe, da kann man auch nochmal Fragen stellen. Auch da gibt es den Link in den Shownotes. Das ist aber alles relativ einfach. Wenn man die Zusage hat, bekommt man am Tag danach im Grunde eine E-Mail mit der Zahlungsanweisung. Man kann damit Kreditkarte direkt über die Wettern-Rundern-Seite dann die Startgebühr bezahlen. Man kann on top noch eine, ja, so eine Art Reiserücktrittskostenversicherung abschließen. Das habe ich nie gemacht. Ja, die Chance, dass man oder die Gefahr, dass man nicht hin kann, ist relativ gering. Und wenn ich jetzt bei den letzten 10 Mal immer 15 oder 20 Euro für so eine Versicherung bezahlt hätte, ja gut, dann kann ich auch einmal dann vielleicht den kompletten Startplatz bezahlen. Also ich habe es nicht gemacht. Vor allen Dingen ist eine schwedische Versicherung, da muss man auch irgendwie in Schweden nachweisen, dass man krank war oder irgend sowas. Das ist, glaube ich, für Deutsche gar nicht so nicht so einfach. Ja, Deutsche sind übrigens die zweitstärkste Nation an Teilnehmern bei diesen 20.000. Ja, die meisten sind natürlich Schweden, dann kommen die Deutschen, dann kommen die aus anderen nordischen Ländern, also Dänemark, Finnland, Norwegen. Aber insgesamt sind jedes Jahr etwa Fahrer aus 50 unterschiedlichen Nationen da. Das können Brasilianer sein, Japaner, was auch immer. Es ist ganz witzig. Ganz früher gab es auch mal so eine, ja, ein Starterheft, wo jeder namentlich genannt war. Das gibt es jetzt nicht mehr aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung. Das dürfen die einfach nicht mehr. Und ganz früher hatten die auch auf den Startnummern noch den eigenen Namen drauf. Also jeder Fahrer seinen eigenen Namen. Auch das geht jetzt eben aus Datenschutzgründen nicht mehr. Das Einzige, was man auf der Startnummern, auf diesen Nummernlappern, wie das heißt auf Schweden, auf Schwedisch sieht, ist eben die Startnummer und die Startzeit. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, der Thomas hatte vor 3 oder 4 Jahren nochmal den Vorschlag gemacht, dass man vielleicht auch die Nation mit draufschreibt, damit man auch irgendwie weiß, wie man mit den Leuten quatscht in welcher Sprache, wenn man denen vorbeifährt. Ja, aber aus Datenschutzgründen geht das leider nicht mehr. Was gibt es denn sonst noch zu sagen, Thomas und Roman?
Training.
Training. Das ist die große Frage.
Es werden sehr viele Leute, wenn der, oder ja, ich weiß das ja aus eigener Anschauung, wenn dann so Kilometerzahlen genannt werden, 200 Kilometer fahren mit dem Rad, 300 oder ja noch Schlimmeres. Ja, was muss man dafür trainieren? Also meine Haltung dazu ist, ich meine, man hat ja Zeit, je nachdem, wie man das angehen möchte. Und wenn es jetzt heißt, ich will da finishen in 15 Stunden, 18 Stunden, wird man mit ja, einer längsten Trainingsstrecke von 130 bis 150 Kilometer aber locker hinkommen. Man hat dort immer genug Leute um sich herum und man hat Zeit. Und Langstrecke kann eigentlich jeder. Das sollte man sich immer hinter die Ohren schreiben. Die Frage ist immer nur, wie schnell.
Und ja, im Kopf wird es entschieden, ne?
Ja, gut. Ich meine, ich fahre nicht von, jetzt im extremsten Fall gesagt, von Passau oder von Freiburg mit Autofähre und was auch immer nach Schweden, um dann nicht zu finishen. Also denjenigen, nein, zumindest Radfahrer, kann ich mal schlecht vorstellen, der das macht. Also von daher, da ist kein riesiger Trainingsumfang jetzt notwendig, wenn ich sagen will, ich will das finishen. Macht vielleicht auch Sinn, dann zu zweit oder zu dritt, wo man sich kennt, wo man ein gleiches Leistungsniveau hat, in der Gruppe dorthin zu fahren und das dann in seinem Tempo, wie es passt, anzugehen. Ja, aber das ist kein Training im Profi, der dann 30 Stunden die Woche oder was macht. Das ist alles nicht notwendig.
Also ganz früher hieß es mal bei der Wettern-Rundern, man sollte, glaube ich, mindestens 1500 Kilometer Jahreskilometerleistung haben bis dahin, also in den ersten 6 Monaten, und mindestens einmal über 150 Kilometer gefahren sein. Ja, also ich glaube, man sollte schon mehr Jahreskilometerleistung haben insgesamt, weil wenn man mit so wenig Kilometern in den Beinen dahin fährt, dann kommt man zwar um den See rum, aber ich glaube, das macht einem keinen Spaß. Und das sind dann die Leute, die auch nie wiederkommen werden, die sagen, ey, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Aber wenn du da hinkommst mit vernünftig 3, 4, vielleicht 5.000 Kilometer in den Beinen, dann kommst du aber locker flockig um diesen See rum und sagst wirklich, hey, das war jetzt eine ganz geile Geschichte. Und ob man dann unbedingt 150 Kilometer am Stück mehrmals gefahren sein muss, überhaupt, um die 300 Kilometer zu fahren, wage ich mittlerweile auch zu bezweifeln. Das habe ich früher gemacht. Ich bin sogar 200 Kilometer am Stück in der Vorbereitung gefahren. Letztes Jahr waren es bei mir, glaube ich, maximal 10 mal 130 Kilometer. Und ich bin letztes Jahr mit brutto 8,35 meine schnellste Runde gefahren. Das hat also auch geklappt. Ja, also ich denke, viel wird da eben dann, je länger die Strecke ist, umso mehr wird auch im Kopf entschieden. Aber ich glaube, man braucht die Ausdauerleistung. Also dieses Training schon öfter einfach dreistellig gefahren zu sein. 100, 120, 130 und eben dann auch die Kilometerleistung, die man einfach in den Beinen haben sollte. Thomas, was meinst du?
Ich bin da absolut bei euch. Also sowohl Roman, der sagt, Langstrecke kann grundlegend jeder, ein bisschen auch, dass ich das unterstütze, was du sagst, im Sinne von wegen, man braucht halt eben eine gute Grundfitness einfach auf dem Rad. Und bin da auch absolut bei dir, es wird im Kopf entschieden. Und da hilft es einfach auch unterwegs, sich einfach halt eben diese Meilensteine, entweder so wie du sagst, bezüglich der Depots, oder ganz einfach die 300 Kilometer in 300er zu unterteilen. Da sehe ich das genauso, ob das jetzt 1500 Kilometer im Jahr schon sein sollen oder das Doppelte oder was auch immer, ganz ehrlich, wichtig ist, dass ihr Spaß dabei habt beim Radfahren, und ihr seid auf der Strecke nie alleine unterwegs, habt regelmäßig eure Möglichkeiten zur Pause oder die Beine halt eben zu pflegen. Von daher, habt eine gute Grundfitness, habt Spaß am Radfahren, auch gerne mal länger drauf sitzen. Das muss einem klar sein, halt eben, dass man halt eben wirklich mal einen ganzen Tag auf dem Rad sitzt. Und dann funktioniert das eigentlich auch absolut, ja. Mhm. Ein Thema hätte ich vielleicht noch, was auch immer gerne wieder hochkommt. Wie komme ich denn überhaupt nach Mortala?
Mhm. Genau.
Also, vielleicht kann ich mal einfangen, so wie du, Claude, oder auch Roman und ich das bisher gemacht haben, selbst organisiert. Das heißt also von jeweiligen Startort, wo man ist, entweder mit dem Auto oder auch gerne mal fliegen. Gibt dadurch Möglichkeiten, nach Stockholm zu fliegen. Wir haben es halt eben mit dem Auto gemacht, dann halt eben einen Teil mit der Fähre von Kiel hoch Richtung Schweden, nach Göteborg und dann halt eben wieder mit dem Auto weiter rüber. Aber definitiv gibt es auch zum Beispiel Reiseanbieter, die einem ein ganzes Radsportpaket anbieten können, was im Endeffekt die Anmeldung bei der Vetternrunde inkludiert, die Anfahrt und Abreise von der Vetternrunde. Ich glaube, in einem großen Reisebuch ist das. Und sogar teilweise die Unterkunft vor Ort organisiert wird mit Anfahrt halt eben am Renntag und auch das Abholen, das Gemeinsame. Also da gibt's für alle Couleur, je nachdem derjenige, der sich selbst versorgt, der alles selber bucht, bis hin halt eben zum, ich sag mal, All-Inclusive-Radfahrer, der das für sich machen lassen möchte. Da würde ich empfehlen, einfach auch je nach eigenem Geschmack mal die Websuche anzuwerfen. Da gibt es definitiv in Deutschland 2-3 Anbieter, die das von verschiedensten Standorten aus auch machen zum Beispiel.
Ich denke, so ein Anbieter, das ist gar nicht so verkehrt. Man muss sich im Grunde um nichts kümmern, aber man hat natürlich auch keine Einflussmöglichkeit. Die fahren an dem Tag los, wenn das eben geplant ist. Man kann nicht sagen, ich bleibe 3 Tage länger. Ja, und man wohnt auch meistens nicht direkt in Mortala und ist dann vielleicht nur einmal kurz da vorher in der Stadt, um die Startunterlagen abzuholen und um sich die kleine Expo anzuschauen. Und was ich an der Vetternrunde dann eigentlich liebe, dass in dieser Stadt, in Mortala, eben diese ganzen Radverrückten vor Ort sind, mit denen kann man Bierchen trinken, mit denen kann man quatschen. Und wenn man dann irgendwo 20, 30 Kilometer entfernt in irgendeinem Hotel oder auf dem Campingplatz ist, ja klar, man hat die eigene Gruppe, aber man bekommt schon nicht ganz so die Atmosphäre mit. Das ja, wäre das, was ich vermissen würde.
Hundertprozentig, Claude, gebe ich dir absolut recht. Und noch ein heißer Tipp, also für alle, ja, ich würde nur sagen, die unterhalb einer Linie Ruhrgebiete oder so anreisen, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin bis nach Puttgarden mit dem Auto gefahren, Fähre nach Rødby und dann weiter mit dem Auto nach oben. Ist wunderschön, dort von Kopenhagen nach Malmö über die Brücke zu fahren, aber hinter Malmö sind noch jede Menge Kilometer und ich habe da alle 80, 90 Kilometer rechts gestanden, irgendwann am Park. Platz und haben wir wieder eine Runde gepennt. Das wird irgendwann sehr, sehr lang. Da ist der Weg, den der Claude macht, Ich glaube, du fährst von Kiel nach Malmö mit der
Nein.
von.
Nein, nein, nein. Also mein idealer Weg, also natürlich, es hängt auch von jedem ab, wo er in Deutschland wohnt, aber für mich ist es ideal, von uns aus nach Kiel zu fahren. Das sind genau, glaube ich, 600 Kilometer. Und dann gibt es eben eine Fähre, die fährt über Nacht. Die fährt abends um 18 Uhr los. Und die legt, glaube ich, um Thomas 9 Uhr, 9:30 Uhr irgendwann in Göteborg an. Und dann hat man
Ja, das ist
eben
richtig.
die ganze Nacht, wo man nochmal schön in so einem schönen Bett schlafen kann. Also früher waren wir auch mit Zelten unterwegs. Jetzt im letzten Jahr mit dem Wohnwagen, das ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Aber früher mit dem Zelt, da hat man halt eben vorher und hinterher eine schöne Übernachtung auf der Fähre gehabt. Und die fährt also 18 Uhr raus. Die meiste Zeit im Juni hat man dann, ja, also wir hatten, glaube ich, nur einmal Pech gehabt, wo es geregnet hat, aber in Kiel schönes Wetter. Und dann fährt man da schön eben die Kieler Förde raus. Man ja, sitzt mit einem Bier auf dem Schiffsdeck und ja, lässt so langsam ja, die Alltagssorgen los und gleitet so in dieses Radabenteuer. Und das gehört für mich auch dazu. Und dann isst man noch was Schönes abends da auf der Fähre. Geht pennen und am nächsten Morgen ist man eben dann in Göteborg und dann hat man nur noch 250 Kilometer bis am Motterlaa zu fahren. Dieses Jahr war ich zu spät dran mit Fähre buchen und deswegen musste ich über Rostock fahren bis runter, was ist das, Trelleborg, also Malmö unten die Ecke. Das geht auch, aber die Fähre ist viel kürzer, da lohnt sich das Schlafen auf der Fähre fast gar nicht. Und man fährt zumindest ja von mir aus 100 Kilometer mehr in Deutschland. Und in Schweden sind es, glaube ich, nochmal ungefähr 200 Kilometer mehr, als wenn man von Göteborg aus fährt. Also die Fähre lohnt sich. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben die immer so einen super Sonderspezialpreis. Den muss man aber relativ früh buchen. Ist dann eine Person im Auto mit Wohnwagen sogar, egal wie lange und wie hoch, kostet hin und zurück mit der Kabine 399, nee, 299 Euro. Die zweite Person hin und zurück kostet 100 Euro mehr und so weiter. Ja, lohnt sich eigentlich. Und das, ja, wenn man da hinfährt, gut, ich bin jetzt die letzten Jahre jedes Jahr hingefahren. Manche machen das nur einmal oder alle 2, 3 Jahre. Hey, das ist halt dein Urlaub. Du sollst Spaß dran haben und du sollst auch ein bisschen Luxus haben, natürlich irgendwo. Mach dir keinen Stress. Ja, also die Leute, die nur mit dem Auto fahren und nur über diese Brücken, auch die Brücken sind ja teuer. Ja, da kommt man gar nicht viel
Richtig.
billiger weg als mit der Fähre. Und von daher finde
Genau.
ich eben genau diese Übernachtung auf der Fähre von Kiel nach Göteborg und zurück, finde ich genial. Das ist die Stena-Linie für die, die schauen wollen. Ja, und ich würde da vorschlagen, wenn ihr den Startplatz habt, bucht möglichst frühzeitig. Frühzeitig heißt jetzt nicht irgendwie jetzt schon im November, Dezember, aber vielleicht dann schon im Januar, Februar spätestens. Das solltet ihr tun. Ja, jetzt haben wir über die Anreise geredet, die Übernachtung, ja, auch da klar, die Leute, die mit dem Reiseveranstalter anreisen, die dann irgendwo 20, 30 Kilometer weg wohnen. Das ist halt so. Es gibt in Motala genügend Unterkünfte. Viele sind halt für Camping, ja, also Zelt oder Wohnwagen, entweder auf dem Campingplatz, auf dem Fußballplatz oder eben auf einem freien Grundstück irgendwo. Meine Empfehlung ist nach wie vor der Z-Parken. Der ist zwar mittlerweile ein bisschen teuer geworden, teurer als andere Sachen, campingmäßig, aber er liegt eben an diesem, in dieser Varamon-Bucht. Ja, das ist so, ich glaube, die größte Sandbucht in der nördlichen Hemisphäre. Ganz toll und allein, weil da vielleicht noch 1000 andere Radfahrer sind an dem Wochenende, das macht halt einfach Spaß. Ja, so viele Leute, die man da kennenlernt. Und man sitzt abends beim Bier und auch vor allen Dingen, wenn man dann wieder im Ziel ist. Ja, und dann trinkt man sich ein, man grillt zusammen und sowas. Das ist echt eine coole Party und das macht mir Spaß und deshalb fahre ich immer wieder gerne hin. Ne, Thomas, machst du auch gerne?
Definitiv. Letztes Jahr ging es ja nicht, kam was Privates dazwischen und dieses Jahr haben wir es leider auch nicht geschafft, aber ich peile es halt eben fürs nächste Jahr wieder an. Es ist ein schöner Urlaub, meistens halt eben 10 Tage. Und ich würde sagen, da hätten wir vielleicht noch ein Thema zum Thema Wetternwundern. Wir haben jetzt über die 300 Kilometer gesprochen. Aber die Schweden sind ja relativ clever und verbinden die ganze Sache ja eigentlich auch ein bisschen effizient mit weiteren Events im Vorlauf. Das heißt, das Wochenende vorher ist eigentlich auch schon Radsportwochenende angesagt, wo man die Möglichkeit hat, an einer Half-Wettern teilzunehmen. Das ist einfach quasi 150 Kilometer
Sehr
ab.
schöne Strecke, sehr schöne Strecke, ne?
Sehr, sehr schöne Strecke.
Homberg sensationell.
Ja, und ansonsten gibt es auch noch für die Damen der Schöpfung eine eigene Runde mit 100 Kilometern. Wird auch mal sehr, sehr gerne angenommen. Und mittlerweile, ich glaube, seit circa 2 Jahren, Claude, korrigier mich, gibt es dann auch die Mountainbike-Wettern. Da gibt es auch eine Strecke, die bist du vorletztes Jahr mal abgefahren, bin ich der Meinung. Und selbst für die kleinen Bambinis, das finde ich auch mal ganz, ganz toll. Da wird dann quasi so eine geführte Gruppenrunde an der Promenade von Motala gemacht mit den ganz kleinen Kindern, irgendwie so ab 2 oder 3 Jahren, wenn die sich gerade so auf dem Tretroller halten können, dass die dann auch schon mal so diese kleinen Radsportluft riechen und Mami und Papi nacheifern können.
Das stimmt. Also man muss echt sagen, wenn man Zeit hat und möchte das auch so ein bisschen so eben als Urlaubscharakter machen, kann man eben die Männer dann diesen Halbwettern fahren. Das ist dann immer, also wenn wir jetzt auf den Kalender gucken, die Wetternrundan 2020, die startet freitagsabends am 12. Juni, läuft bis zum 13. Juni Mitternacht. Je nachdem, wo man dann seine Startzeit hat. Und also die Woche davor, das Wochenende davor, ist dann zuerst samstags die Tiel- oder Teilwettern, 100 Kilometer nur für Frauen. Ja. Freitagsabend ist, glaube ich, schon die MTB-Wettern, bin ich mir nicht ganz sicher, ist immer Freitagsabend. Und
Ja.
das sind Singletracks. Ich habe das versucht mit dem Crosser ab oder mit dem Gravelbike abzufahren. Also das war schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also habe ich mich nicht getraut, überall runterzufahren. Und dann haben wir
Sonntags die Halbwettern.
Sonntags die Halbwetter, 150 Kilometer, absolut empfehlenswert. Da geht es auch erstmal einen Teil den See runter, aber dann geht es dann so nach links ab in das Umland. Sehr, sehr, sehr schön und auch schnell. Da kann man gut fahren. Dann hat es mittlerweile oder auch schon länger noch so ein Rennen. Das ist der Grand Prix rund um den Dorfplatz in Motala. Das ist immer Mittwoch, soweit ich weiß. Die Mini-Wettern hatten wir angesprochen. Wir hatten auch schon zweimal eine Retro-Wettern, also mit historischen Fahrzeugen. Die ist letztes Jahr ausgefallen. Warum, weiß ich gar nicht. Das fand ich immer sehr gut, weil da kamen dann auch schwedische Olympiasieger und ehemalige Tour de France-Fahrer und sowas auf ihren Originalrädern. Da wird echt was geboten. Und ganz neu, wie kann es anders sein? Es gibt mittlerweile auch eine E-Wettern. 100 Kilometer mit dem E-Bike. Das ist auch so an dem Wochenende vor dem Hauptevent. Ich weiß nicht genau an welchem Tag. Aber vielleicht fahre ich auch irgendwann mal die E-Wettern mit. Weiß ich nicht. Ich wollte auch schon mal die Tiel-Wettern mitfahren. Das ist die für die Frauen. Darf ich ja eigentlich nicht. Aber ich wollte mich dann als Pippi Langstrumpf verkleiden. Vielleicht wäre ich ja durchgegangen. Wer weiß. Denn Frauen haben die Möglichkeit, wirklich dann zu sagen, ich fahre 100 Kilometer, 150 Kilometer und dann später die 300. Und ich kenne viele, die das gemacht haben. Die Männer dürfen das eigentlich gar nicht. Schade, ne? Also eigentlich müssen wir mal alles mitnehmen. Ja, haben wir was vergessen, Jungs? Sagt
Nein,
da.
höchstens das bei der Organisation. Also ich habe mich dort extrem wohl gefühlt, auf der Strecke auch sicher gefühlt, weil ich habe also Absperrungen, insbesondere Kreisverkehr in Kreuzungen. Klar, man ist halt im öffentlichen Straßenverkehr grundsätzlich, man muss aufpassen, aber das Ding war abgesperrt wie eine Rennstrecke mit mobilen Posten. Ja, da gab's gar nichts. Die Schweden haben das perfekt organisiert, kann man das nicht sagen.
Das stimmt. Und ich meine, selbst wenn ich da nicht viel esse in den Depots, alleine was das kostet, die Strecke so abzusichern, dass man so gut unterwegs sein kann, ja, das ja, muss auch bezahlt werden, ganz klar. Also es ist jetzt nicht nur die Bananen, die ich irgendwo im Depot mitnehme und dass ich mich hinterher beschwere, ich bin 160 € los. Ja, das ist wirklich das Gesamtevent, was eben eine Menge Aufwand ist und eine Menge Geld kostet. Ein Ding fällt mir gerade noch ein und das hat auch so ein bisschen zu tun mit wo übernachte ich eigentlich in oder um Motala. Ganz wichtig ist, man darf, das ist ein schwedisches Gesetz, wenn man nicht fähig ist, aus irgendwelchen Gründen ein Auto zu führen, darf man eben 6 Stunden lang das auch nicht tun. Und die Schweden legen es so aus, dass wenn man Wetternoten dann gefahren ist, 300 Kilometer, ist man hinterher nicht mehr fähig, ein Auto zu führen. Deswegen darf man das erst wieder nach 6 Stunden tun. Und da wird auch kontrolliert. Also an jedem Ortsausgang Motala steht die Polizei, hält Autos an. Meistens sieht man ja auch, dass die Wetternoten gefahren sind, weil die Fahrräder auf dem Dach oder hinten auf dem Träger haben. Und dann schauen die sich, mittlerweile geht das ja mit der Handy-App, genau an, wann war die Person im Ziel. Die Person, die dann im Fahrersitz sitzt, darf die jetzt schon der Auto fahren. Und man muss echt sagen, das ist vielleicht jetzt schon 15 oder 20 Jahre her, da bin ich noch nicht mitgefahren, aber da ist es eben passiert, dass ein Teilnehmer im Auto, der direkt nach der Wetternrunde nach Hause fahren wollte, in eine Gruppe Rennradfahrer gefahren ist und sind, glaube ich, 20 Leute gestorben. Ja? Und genau deswegen wird so kontrolliert und deswegen der Appell: Fahrt kein Auto, ich meine, es fällt sowieso auf, und sucht euch am besten eine Unterkunft, die direkt irgendwo in der Stadt ist, weil ansonsten ist es einfach aufwendig, dass man sich wieder abholen lassen muss. Oder eben, auch vielleicht, wenn man 300 Kilometer gefahren ist, ist es echt im Arsch, nochmal 20 Kilometer mit dem Fahrrad dann nach Hause fahren zu müssen, in die Unterkunft. Ja, da hat man nicht so richtig Bock, ne? Ja, ich glaube, wir haben so die meisten Dinge abgedeckt. Wir können jetzt noch uns um viel diskutieren. Gibt es in Schweden Mücken und was weiß ich so alles? Ja, und bei vielen Fragen muss man dann wahrscheinlich auch sagen, kommt darauf an. Mein Vorschlag wäre, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ja, schreibt uns weitere Fragen oder eben auch bei schickt uns E-Mails. Und da können wir hier von der Rennrad-WG auch gerne nochmal eine zweite Folge zur Wetternrunde machen. Ich glaube, wir könnten auch vielleicht nochmal einen Trainingsexperten einladen, der euch auch erzählt, wie man sich vielleicht mit einem kleinen Trainingsplan wirklich gut auf die Wetternrunden vorbereiten kann. Da habe ich auch schon einen im Kopf, mit dem ich das gerne zusammen machen würde. Und ich habe auch einen Freund, der mich damals 2010 zum ersten Mal zur Wetternrunde mitgenommen hat, der Tino. Den wollte ich eigentlich jetzt hier schon bei diesem Podcast dabei haben, aber irgendwie hat das zeitlich nicht richtig geklappt. Und ich denke, ja, Tino hat so viel zu erzählen von seinen ersten Fahrten bei der Wetternrunde. Und vielleicht ist es auch ein Podcast, wo wir so ein bisschen mehr Anekdoten auch mal rauslassen können, was uns so alles passiert und was nicht. Also ich könnte da ja auch viele Geschichten erzählen, der Tino aber noch mehr. Und dann würden wir vielleicht mal noch einen Podcast machen im Anschluss in vielleicht 4 Wochen oder auch 8 Wochen, wo wir einfach nochmal auf eure Fragen eingehen und dann vielleicht auch an den ein oder anderen Quatsch erzählen, den wir in Schweden erlebt haben. Alles gut, Jungs?
Wunderbar.
Prima. Und dann schicke ich auf euch vorher ein bisschen schwedisches Bier vorbei, damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzt, gell?
D'accord.
Ja, lachen Sie. Dann, ja?
Nur noch mit schwedischem Bier.
Nur noch mit schwedischem Bier. Ich habe immer noch da, ja, weil ich bringe mir immer 2 Steigen von der Fähre mit. Die sind da ja besonders günstig. Ja, und die stehen so bei mir immer als Reserve irgendwo auf dem vorderen Balkon neben dem Kühlschrank, dass ich immer was griffbereit habe. Okay, vielen Dank an euch beide. Das war dann die 8. Etappe der Rennrad-WG. Wir freuen uns über euer Feedback und wir sehen uns bald wieder. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.